Nothing is so terrible as a pretentious movie. I mean, a movie that aspires for something really terrific and doesn't pull it off is shit, it's scum. And everyone will walk on it as such. And that's why poor filmmakers, in a way, that's their greatest horror, is to be pretentious. So here you are, on one hand, it's trying to aspire to really do something. On the other hand, you're not allowed to be pretentious. And finally you say, fuck it. I don't care if I'm pretentious or not pretentious, or if I've done it or I haven't done it. All I know is that I am going to see this movie. And that for me, it has to have some answers. And by answers, I don't mean just a punchline. Answers on about 47 different levels.
Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast, ein neues Special mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Christoph Dobitsch.
Moin, moin.
Und wir reden über The One and Only, das habe ich schon mal Shyamalan gesagt, aber hier stimmt es trotzdem auch. The One and Only, Francis Ford Coppola. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir ein neues Special aufnehmen. Es kommt für uns aufnahmetechnisch sehr knapp nach dem Shyamalan-Special. Also Lukas, für dich und mich zumindest. Also wir sind noch in diesem ganzen filmischen Werk drin und gehen jetzt rüber zu dem anderen großen US-amerikanischen Filmemacher, Francis Ford Coppola. Und da interessiert mich natürlich zuerst mal, wann habt ihr zuerst von dem gehört? Denn das ist ja eine Frage, die stelle ich ja immer an den Anfang. Aber bei Coppola habe ich so das Gefühl, dass wusste man schon immer oder so, dass Coppola Filme macht oder so? Also Spielberg ist noch so ein anderer Name, bei dem ich das Gefühl habe, den lernt man echt früh. Aber Coppola habe ich fast das Gefühl, den Namen hört man schon, ohne dass man überhaupt weiß, dass es um Film geht oder sowas. Also ich habe kein Erweckungserlebnis mit Francis Ford Coppola. Ich musste jetzt aber so lachen, als ich durch diese Filmografie geschaut habe. Denn wisst ihr, was der Coppola-Film ist, den ich als erstes gesehen habe, bei dem ich mit meiner Mutter im Kino war?
Bestimmt Jack, oder?
Ja, es ist Jack mit Robin Williams. Und ich weiß noch, dass wir dachten, dieser Film wird irgendwie so ein Kinderfilm oder sowas. Und der war super, also ich habe ihn jetzt nicht nochmal geschaut, aber super düster irgendwie. War überhaupt nicht auch für Kinder, also war auch unangenehm. Ich glaube, da habe ich jetzt auch nochmal viele so Rezensionen gelesen irgendwie, dass das heutzutage alles so ein bisschen fragwürdig ist. Aber ich habe das erste Mal das Wort Ständer, glaube ich, in diesem Film gehört. Ich dachte, es geht um einen Weihnachtsbaumständer, wusste ich noch. Ich musste, glaube ich, fragen, was ist das? Und das ist meine erste Berührung mit Francis Ford Coppola gewesen. Christoph, wie war es bei dir?
Ja, ist spannend, dass du das sagst, weil mir geht's genauso. Ich habe das Gefühl, Coppola gab's schon immer, der war schon immer da. Aber jetzt, wo du Jack erwähnt hast, glaube ich tatsächlich, wenn man die Jahre durchgehen würde, wäre mein erster Coppola-Film, den ich ganz gesehen habe, wahrscheinlich Bram Stokers Dracula. Das fühlt sich so von der Zeit richtig an. Und ich weiß, ich habe ihn früh gesehen, das war halt so ein Ding. Und natürlich wusste man auch irgendwie als junger Mensch, der sich für Filme interessiert, dass der Part und Apocalypse Now und so interessieren. Aber die sind bei mir, glaube ich, erst später gekommen. Also das erste quote-unquote Erweckungserlebnis war tatsächlich, dass 2001 Apocalypse Now in der Redux-Fassung ins Kino kam. Und da habe ich den das erste Mal in kompletter Länge und eben halt auch in dieser neuen Fassung auf Leinwand gesehen. Und das war schon ganz schön krass. Das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Aber ja, wahrscheinlich die erste echte Berührung mit Coppola, vielleicht sogar ohne seinen Namen dabei im Hinterkopf zu haben, Bram Stokers Dracula.
Lukas, was war's bei dir?
Na, erstmal finde ich spannend, dass wir Coppola so nah an Shyamalan machen, weil das ja auch irgendwie parallele Karrieren sind, im Sinn von große frühe Erfolge, gefolgt von einer langen Zeit in der Wildnis, so ein Wunderkind-Status, der dann für eine breitere Öffentlichkeit sich nie ganz erfüllt hat. Aber bei mir war es, glaube ich, relativ ähnlich wie bei euch, denn auch ich habe Coppola früh so im Kopf gehabt. Also das ist ja auch irgendwie so ein Filmemacher, der auf seine Weise so älter als man selbst und älter als die Zeit ist. Und meine erste Erfahrung war aber keine Kinoerfahrung, sondern ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr so super genau, aber ich weiß noch, ich muss irgendwo zwischen so 16 oder 17 gewesen sein und war auf einer irgendwie relativ schäbigen, sehr jungsdominierten Party, wo dann irgendwann alle so nach und nach sich so weit weggesoffen haben, dass man kaum noch wach war und irgendwer hat dann so um 2 oder 3 Uhr morgens Apocalypse Now in der Redux-Fassung angemacht und ich habe den dann so halbherzig gesehen und bin, glaube ich, bestimmt auch irgendwann eingeschlafen und das ist ja auch ein Film, der da sich anbietet, irgendwie so wegzudriften, vielleicht auch so ein bisschen benebelt zu sein. Und das hat jetzt keinen super starken Eindruck auf mich hinterlassen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass so Splitter von Apocalypse Now in der Redux-Fassung das erste waren, was ich von ihm gesehen habe. Und danach bin ich immer mal wieder rangerückt, irgendwann, als ich mich für Filme interessiert habe, stärker, aber das war irgendwie nie ein Filmemacher, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe bis jetzt irgendwie, sondern einer, den ich immer so als gegeben angesehen habe. Ich glaube, man nimmt dadurch, dass er so älter als die Zeit gefühlt ist, älter als man selbst, in jedem Fall ihn auch immer so als eine Selbstverständlichkeit war. Und ich glaube, das ist etwas, das sich erst relativiert, wenn man wirklich auch so diese großen Phasen seiner Filmografie anguckt, die eben nicht populär und beliebt und Oscar-prämiert sind.
Total. Ja. Ich hätte gar nicht richtig sagen können, was genau macht der eigentlich für Filme? Und ich glaube, ich kann es jetzt auch immer noch nicht genau sagen, nach diesen Filmen, die wir jetzt hier auf der Liste hatten. Also zum Beispiel, wir haben ja neulich über Friedkin geredet und das ist auch ja irgendwie so ein Männerregisseur irgendwie. So Männer sitzen irgendwie so im Dreck und müssen miteinander irgendwas verhandeln und über Leichen gehen und keine Ahnung was. Aber Coppola ja zum Beispiel, den trifft das ja gar nicht so richtig immer zu, ne? Also er hat auch irgendwie romantische Komödien gemacht, Musicals und so weiter und so fort. Aber eben auch diese Filme, die so für ihn stehen. Und das war irgendwie interessant, jetzt nochmal die zu schauen und sich so ein bisschen zu fragen, okay, was macht ihn eigentlich so richtig aus? Weil er tatsächlich genau so den Ikonenstatus hat, dass man es vielleicht gar nicht so sagen kann, außer die Filme sind super aufwendig und super episch zum Beispiel gewesen. Also manche von denen auf jeden Fall.
Die Leute, mit denen ich geredet habe, konnten einem auch keine anderen Filme als Pate und Apocalypse Now nennen überhaupt. Also zumindest war das meine Erfahrung, dass diese Titel so überstrahlen, was er sonst gemacht hat, dass es schon nicht mehr feierlich ist.
Genau das Gleiche wollte ich gerade sagen. Als du mich damals für die Podcast-Episode angefragt hast, war so, ja, Coppola natürlich, einer von den Großen, einer der Ikonen im Filmbereich. Und als ich dann quasi wirklich überlegt habe, sind genau die beiden, also Pate 1 und 2 eben, Apocalypse Now, und dann kommt lange nix und dazu vermischt sich aber, finde ich, so ein bisschen diese Persona Coppola, dieser Mythos, wie er aussieht, wie er sich gibt, wie er in der Öffentlichkeit auftritt, dass er sein eigenes Weingut hat, auch die Legenden über den Dreh seiner Filme und was er da gemacht hat, also dieser Genie-Charakter, der oft in den Behind-the-Scenes quasi impliziert wird. Und genau was du sagst, wenn man quasi wirklich diese Liste von seinen Filmen durchgeht und quasi Schulnoten verteilt, da würde er wahrscheinlich wirklich auf niedrigem Spektrum landen. Aber dadurch, dass er halt zwei der großen Filme der Filmgeschichte in so kurzen Abstand gedreht hat und dann auch quasi den Pate 2 so reingewetscht, ist er einfach unsterblich geworden.
Ja, wir müssen da jetzt drüber reden gleich über diese Filme, über diesen Mann. Aber erstmal muss Lukas mir natürlich die Frage beantworten. Wer ist das überhaupt? Francis Ford Coppola.
Francis Ford Coppola ist ein großer Regisseur, wobei sich die spezifische Ausprägung dieser selbstzweckhaften Größe in seinem wohl berühmtesten Zitat ausdrückt. Mein Film handelt nicht von Vietnam, er ist Vietnam. Der markigste Satz eines irren Großkotzes, der trotz allem nicht an seiner Hybris erstickt. Denn Helikopterballett zu Wagner-Musik und Napalm beim Morgen überstrahlen wohlmöglich wirklich die berühmtesten Bilder des eigentlichen Krieges. Die Exekution durch einen Polizeichef, der brennende Mönch, Opfer von Napalm-Attacken, Gigantismus der Empfindung, konventionssprengende Monumentalromantik. Denn den Bildern von Coppola wohnt die Sehnsucht inne, ikonenhaft über der Wirklichkeit zu thronen und mit der Weltgeschichte zu verschmelzen, sie sogar zu überschreiben. Kino, das kräftiger, viriler, echter, greifbarer als die Realität sein will. Sein Film, seine Filme kollidieren mit den Fakten und bestimmen etwa unser Bild der Mafia mehr als 1000 Sachbücher, Reportagen und Studien. Dazu verschmelzen auch die Bilder untereinander. Immer wieder, etwa durch Überblendung oder Doppelbelichtung, Montagen, verbinden Performances und Ereignisse, bis jedes Ereignis performativ und jede Darbietung ereignishaft scheint. Es sind die Anzeichen kommender Experimente im Mainstream. Anspruch und Massengeschmack sollen eins werden. In Autoren-Odysseen fließt mehr Geld als in Blockbuster-Unterhaltung. Dominik Graf schrieb, Francis Ford Coppola, der Eisenbieger, der große Zampano, der das Unmögliche erzwingen wollte, der die Gegenpole Kunst und Kommerz vor unser aller Augen in Hollywood zusammenpressen versuchte. Coppola ist ein Filmemacher, der seinem so früh und schnell ausgebildeten und allgemein bewunderten Klassizismus bald überdrüssig wird. Ein Formvollender auf der Suche nach neuen Herausforderungen, die ihn endlich scheitern lassen. Die Regisseure von New Hollywood, die Mitglieder der reflexiv arbeitenden Filmschool Generation, waren inspiriert vom europäischen Nachkriegs Nachkriegsmodernismus, vom Arthouse-Kino. Diese Ästhetik kollidiert mit den Bildern des klassischen Hollywoods, das sie zu Grabe, aber immer im Herzen tragen. Es ist schon bemerkenswert, dass alle geliebten, kanonisierten, heilig gesprochenen Filme von Coppola in den 70ern erschienen sind. Wie Friedkin verschmilzt er mit der Dekade. Nach frühen Erfolgen wird seine Karriere zum endlosen Kampf. Viel Feind, viel Ehr. Siehe bei Friedkin, die letzten 4 Dekaden seines Lebens wird er, ungeachtet seiner Qualitäten, zum Hollywood-Marginalisierten, zum Randphänomen, zum Paria. Ein Regiestar abseits des Zentrums, ein Bindeglied zu einer anderen Zeit, der gefühlt für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, bevor er es überhaupt abgeschlossen war. Wieder so ein Filmemacher, über den man die Geschichte vom gescheiterten, vom rechten Pfad abgekommenen Wunderkind erzählte. Einer, der bereit war, zuerst das jubelnde Publikum und schließlich auch die Kritiker hinter sich zu lassen. Vielleicht wie ein Wiedergänger von Orson Welles oder ein Pop Godard. Können Experimente wirklich scheitern oder bringen sie in jedem Fall neue Daten hervor? Francis Ford Coppola wird am 7. April 1939 in Detroit geboren. Sein Vater Carmine Coppola war ein mäßig erfolgreicher Komponist und wirkte später an der Musik für Filme wie Der Pate, Apocalypse Now und The Outsiders mit. Francis' symbolträchtig benannte Mutter Italia ist in kleineren Rollen zu sehen, genau wie seine Schwester, von seinem Neffen Nicholas Kim Coppola, besser bekannt als Nicolas Cage, gar nicht zu sprechen. Seine Tochter Sofia Coppola ist heute selbst Oscar-Gewinnerin. Die Musikvideos von seinem Sohn Roman Coppola sind weltberühmt. Der zweite Film seiner Enkelin Gia Coppola hat vor einigen Tagen seine Premiere in Toronto gefeiert. Kino als Familienunternehmen, eine mächtige Dynastie, wie sie auch in seinen Filmen immer wieder auftauchen wird. Es fällt nicht schwer, sich Coppola als Paten vorzustellen, der in den Hinterzimmern Verträge aushandelt. Er und Corleone teilen den italienischen Migrationshintergrund, vielleicht auch verborgene Ängste. In Tagebüchern berichtet Coppola von Angstattacken und der Last, der Verantwortung. Ängste kann man jedoch mit Erfolg platt betonieren. Gerade in seiner frühen Karriere geht es ihm um Einfluss, um Wachstum, um Macht, um Rekorde, darum, der Jüngste zu sein. Doch erst noch einmal Schritt zurück zu einem Künstlerbiografien-Klischee. Als Kind erkrankt Coppola an Polio, kann lange kaum das Haus verlassen und wird in die Rolle des Beobachters verbannt. Kunst geboren aus verordneter Distanz, wie bei Scorsese oder Frida Kahlo, Edvard Munch, Mishima oder Proust. Er schaut Fernsehen und spielt Puppentheater. Nach seiner Genesung schenken seine Eltern ihm eine 8mm Kamera. Nach der Schulzeit besucht er die New York Military Academy und soll dort Tuba spielen lernen. Ab 1959 besucht er Filmkurse an der UCLA. Während seiner Studienzeit wirkt er an Nudie Cuties mit, also an Soft-Erotik-Filmen mit Titeln wie The Bellboy and the Playgirls oder Tonight for Sure, die sich aus seinem Uni-Film The Peeper entwickeln. Wie so viele Karrieren, Scorsese, Ron Howard, Demme, Bogdanovich, Dante, Cameron, beginnt sein Aufstieg dann beim einflussreichen Produzenten Roger Corman, für den er unter anderem an den Horrorfilmen The Terror und Dementia 13 mitwirkt. You're a Big Boy Now von 1966 ist seine Version eines Nouvelle Vague-inspirierten Jugendfilms. Die träge Broadway-Adaption Finian's Rainbow mit Fred Astaire ist eine klassische Ausgeburt des sterbenden Studiosystems. Am Set lernt er zumindest einen jungen Stipendiaten kennen, mit dem er sich bald anfreundet, George Lucas. 1969 gründen sie gemeinsam die Produktionsgesellschaft American Zoetrope, die neben dem Erstlingswerk des Star-Wars-Schöpfers THX-1138 auch sein Auteurdebüt The Rain People produziert. Auf Darsteller wie James Caan oder Robert Duvall wird er wieder zurückgreifen. Über Schauspieler hinaus ist Coppola selten länger an künstlerische Partner gebunden, wobei manche von ihnen ganze Filme bestimmen, etwa Kameraleute wie Gordon Willis und Vittorio Storaro oder Schnitt- und Tonlegende Walter Murch. Coppola erprobt sich in allen möglichen Rollen, die am Set angeboten werden, und schreibt Drehbücher unter anderem für René Clémence Brennt Paris, den Kriegsfilm Patton und die Fitzgerald-Adaption The Great Gatsby. Sein Durchbruch kommt 1972 mit Der Pate, ein Film, der so berühmt ist, dass es mit The Offer von 2022 eine eigene aufwendige Serie über seine Entstehung gibt. Die Art von Film, die für manche stellvertretend für die ganze Kunstform steht. Bei der Oscar-Verleihung wird The Godfather 10-mal nominiert und gewinnt 3 Statuen. Bester Film, bester Hauptdarsteller, bestes Drehbuch. Auch an den Kinokassen wird er der erfolgreichste Film des Jahres. 1974 und 1990 folgen 2 Fortsetzungen. In den 70er Jahren veröffentlicht Coppola noch den Paranoia-Thriller The Conversation mit Gene Hackman und das jahrelang unter großen Mühen geschaffene Kriegsepos Apocalypse Now. Ein Heaven's Gate mit etwas mehr Glück und etwas wohlwollenderen Reaktionen. New Hollywood endet nicht trotz, sondern wohl gerade wegen derart megalomanischen Kraftakten. Dann scheint seine Zeit im großen Rampenlicht vorbei. Eigentlich alle folgenden Projekte, wie das aufwendige, teure Musical One from the Heart, werden gemischt bis ablehnend empfangen. Seine 80er Jahre sind voll von umstrittenen Liebhaberprojekten und Work for Hire. Etwa die Susan E. Hinton-Adaption The Outsiders und Rumblefish oder der wie unter starken Produktionsproblemen leitende Gangster-Epos Cotton Club. Finanzielle Nöte zwingen ihn zu Auftragsarbeiten wie etwa der Michael Jackson-Kurzfilm Captain EO. 1986 stirbt Coppolas Sohn Giancarlo bei einem Schnellbootunglück. Eine Tragödie, die seine Filme immer wieder aufgreifen werden, am unmittelbarsten in Twixt von 2011. Ein bei Coppola schon immer präsenter Figurentypos wird mit neuer Bedeutung aufgeladen. Die Autobiografismen nehmen zu, Horden brannten an die steinernen Mauern einsamer Festungsmenschen. Die verschließen sich gegenüber anderen und wachsen nach innen in einen einsamen, genialen Wahnsinn hinein. Schwere Türen sperren andere aus, die Bittsteller tragen schnell vergessene Namen. Die universelle Tragödie der Verschanzten: Zeit vergeht. Uhren rotieren wie Deckenventilatoren, rotieren wie Helikopterblätter, rotieren wie Tonbänder. Von der vorbeiziehenden Welt kann man in den Dschungel fliehen, in alte Männerbünde, in Forschungsarbeiten, die 10 Leben verschlingen würden, auf die Straße vielleicht, auf Weingüter, in andere Epochen, aber fliehen muss man. Es sind Filme von einem bemerkenswerten Zeitgefühl, gleichzeitig ruhig, schwelgerisch, elegisch, elegant. Einzelne Szenen und Sequenzen dehnen sich immer weiter aus. Man verharrt in Dialogen, bis die Augen sich an die Dunkelheit um Brando gewohnt haben, an Hackmans Stirn, und die ist dann irgendwann vollständig kartografiert. Oder man akzeptiert irgendwann Richard Gears seltsamen Schnurrbart und will ihn nicht mehr abrasieren. Doch am Ende ist der Film doch wahnsinnig voll, es ist wahnsinnig viel passiert, die Menschheit ist nicht mehr dieselbe und die einzelnen Menschen sowieso nicht, es hat sich Geschichte ereignet, die Figuren stehen immer zwischen Gesellschaftsmetapher und Individualismus, zwischen Repräsentation und Repression, sie sind die Linse, durch die wir erkennen können, was unter der Oberfläche liegt, Beispiel für die bestehende Wirklichkeit und aber auch Beispiele, die die Theorie aufbrechen. Dieses Gefühl für Zeit wird immer offenkundiger zum Thema und bestimmt filmische Strukturen. In der Pate 2 stehen noch verschiedene Zeit- und Erzählebenen nebeneinander. 1901 verwandelt sich relativ widerstandslos in 1958 und dann später in 1917. In Peggy Sue Got Married von 1986 oder Youth Without Youth von 2007 werden Menschen in jüngeren Versionen ihrer selbst verwandelt. In Jack mit Robin Williams altert ein Junge vielmal so schnell wie gewöhnlich. Zeitreiseerzählung ohne Science-Fiction. Filme wie Rumblefish, Youth Without Youth oder Twixt von 2011 sind voll von Uhren. Porträt des Künstlers als alter Mann, der immer stolz auf seine Jugend war und jetzt zornig in die Zahnräder der Welt greift. In Twixt sehen wir einen Glockenturm mit 7 Ziffernblättern. Es herrschen viele Zeiten zugleich. Und der Film sollte ursprünglich auf Tour gehen und live immer neu zusammengesetzt werden. Auch das ist eine Facette von Coppola. Nur eins der vielen freien Experimente, die sein Spätwerk bestimmen. Mit seinem Projekt Distant Vision von 2015 testet er einen Hybrid aus filmischer Form und Online-Stream, Theater und Fernsehen namens Live Cinema. Spätestens mit One from the Heart wirft er die Logik der Filmgeschichte gegen die der Wirklichkeit. Er spielt mit Genres, überzeichnet und verformt sie. Was sagen der Gangster, der Jugend oder der Kriegsfilm über unsere Welt und was verheimlichen sie? Aus den Flammen des alten Hollywoods hat Coppola Montagen von Zeitungen gerettet, die Weltgeschehen in prägnanten Schlagzeilen fassen. Wer traut sich so ein archaisches Gestus noch zu? Er bricht mit den Gesetzen des guten Geschmacks, schafft Spiegelkabinette und Borges-Labyrinthe wie Youth Without Youth, und auf jeden verwirklichten Film kommt einer, der Traum bleiben muss. Direkt nach Apocalypse Now wollte Coppola etwa eine 3D-Adaption von Goethes Wahlverwandtschaft drehen, inspiriert vom Kabuki-Theater, verteilt auf 4 historische Epochen in Japan und Amerika. Auch Adaptionen von Mishima, Jack Kerouac, Gabriel García Márquez oder Pinocchio waren geplant und wieder verworfen. Als Produzent half er, meist mit American Zoetrope, Filmschaffende wie Peter Bogdanovich, Paul Schrader, Norman Mailer, Godfrey Reggio, Akira Kurosawa, Tim Burton, Kenneth Branagh, Victor Saiva, Robert De Niro und natürlich Sofia Coppola ihre Projekte umzusetzen. Ab den 80er Jahren war er in seiner Karriere sowohl hinter als auch abseits der Kamera wohl vor allem eine Art Geschäftsmann. Bekannt ist die Francis Ford Coppola Winery in Napa Valley, die mit der Familie Coppola Hideaways auch Resorts in Belize, Argentinien, Guatemala, Italien und den USA betreibt. Bei Coppola Foods gibt es 6 separate Lebensmittelmarken, die von Dosenbohnen bis hin zu organischer Schokolade eigentlich alles verkaufen. Ich wollte nie anders dargestellt werden als ein Mann auf einem Drahtseil, was eine interessante Geschichte, aber nicht die ganze Geschichte ist. Ich bin seit 25 Jahren auf einem Drahtseil, erklärte Coppola einmal, und heute sind es wahrscheinlich 50 Jahre. Die Einnahmen aus seinen Unternehmungen sind in sein bislang letztes Großprojekt Megalopolis geflossen, eine römisch affektierte Fountainhead-Variation, die wieder so kontrovers besprochen wird, wie eigentlich jeder seiner Filme in den letzten 4 Dekaden. Der Seiltänzer ist einsam und weiß um den Abgrund, um seine Angst und um den Blick der Menschen. Wobei diese Übermenschenerzählung auch nicht so recht passen will zu einem, der sich zuletzt immer als Schüler beschrieben hat, der von vorne anfangen muss mit seinem Medium, der seit den 90er Jahren von der Demokratisierung der Kunstform und kleinen Kameras in den Händen von Mädchen aus Ohio träumt. Der nächste Mozart sollen sie werden. Das ist der Traum. Das Paradox der Beschleunigung ist, dass sie irgendwann in Stillstand umschlägt. Und das Paradox der Größe ist, dass irgendwann alles in kleinteilige Scherben zersplittern muss. Coppola ist ein kleiner Regisseur. 90% seiner Filme kennen nur Experten und Eingeweihte. Die Bekannten kennt man, weil sie sich an die Geschichte haften, weil sie Bestehende überschreiben, weil sie Mythen bieten anstelle von Wirklichkeit. Jede Erzählung über Coppola müsste mit einer dieser Montagen enden, die seine Filme zusammenfassen, wie die Taufszene in Der Pate, die Tanzmontage in Cotton Club oder die Parallelisierung des Paars in One from the Heart oder natürlich Kurtzes Tod in Apocalypse Now, Montagen, in denen das Unvereinbare zusammenfließt. Jean Baudrillard schrieb, die Death Valley und Las Vegas wären unzertrennlich. Die einzigartige amerikanische Qualität des Landes fände man in gewalttätig elektrischen Nebeneinandern. Man muss alles gleichzeitig akzeptieren, weil es diese Bewegung des Teleskopierens ist, die den American Way of Life ihre leuchtende, berauschende Qualität verleiht. So wie in der Wüste alles zur Magie der Wüste beiträgt. Man könnte Baudrillard schon im amerikanischen Wappenspruch bestätigt sehen. E pluribus unum. Licht und Schatten bei Gordon Willis und Vittorio Storaro. Die Geräuschwelten von Murch. Vielleicht stimmt deshalb diese Beleidigung, vielleicht stimmt deshalb dieses hohe Lob, das schon allein deshalb stimmt, weil es das Ziel seines Werks war. Coppolas Filme handeln nicht von Amerika, sie sind Amerika. Und ich freue mich jetzt mit euch, über sie zu sprechen.
Wow, was für eine Vorstellung. Und ja, wir reden jetzt über unterschiedliche seiner Filme. Christoph, gibt's was für dich, vielleicht was du so ein bisschen voranstellen willst, was du besonders interessant findest an Coppola, vielleicht neben dem, worüber wir schon gesprochen haben, dass er eben so wenige sehr bekannte Filme hat, die dann direkt diesen Meisterwerkscharakter haben.
Gibt tatsächlich keinen besonderen Aspekt, aber ich freue mich über die Filmauswahl, weil wir ja wirklich viel darüber gesprochen, was wir nehmen und ob wir Fortsetzungen reinnehmen oder sonstiges. Und ich glaube, diese Zeit, die wir haben von 72 bis 83, ist halt was, was total repräsentativ ist und ihn auch in seiner Bandbreite und Tiefe zeigt und dass wir dann einmal sozusagen als Addendum Use Without Use damit reinnehmen als Ausreißer, ist, finde ich, ein schöner Beigeschmack. Also ich hatte das Gefühl, bei den Filmen, die wir uns jetzt ausgesucht haben, ist mir auf jeden Fall ein neuer und ein bisschen spannenderer Blick auch auf Coppola als Autorenregisseur zugunsten gekommen.
Ja, das war gar nicht so einfach, ne? Machen wir jetzt alle drei Pate-Teile, welchen so Young Adult-Film mit so Draufgänger-Charakteren nehmen wir rein? Welche Romanze wollen wir hier besprechen? Wir haben uns entschieden für The Godfather, The Conversation, Apocalypse Now, One from the Heart, Rumblefish und Youth Without Youth. Und wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhq.com/cuts, dann könnt ihr jetzt einfach weiterhören, diese Folge, diese Besprechung dieser Filme. Und falls ihr das noch nicht macht, dann hört dieser Teaser jetzt jäh auf. Und genau, ihr könnt aber noch die weiteren Stunden hören. Einfach eine Mitgliedschaft abschließen. steadyhq.com/cuts ist die Adresse. Und wir gehen rein.